Und ich möchte heute gerne so ein bisschen die Predigt fortsetzen, die Manu letzte Woche gehalten hat. Manu hat ja so über die persönliche Vision gesprochen, die jeder von uns in 2018 haben kann. Und er hat auch darüber gesprochen, dass damit aber auch eben immer eine gewisse Bereitschaft verbunden ist, sich auch mal zu verändern. Dieser eine Satz ist mir hängen geblieben, werde ich mir, glaube ich, für immer merken. Du willst mehr Geld, sei mehr Geld wert. Cooler Satz. Was heißt das? Ich muss bereit sein, mich zu verändern. Und das Thema, das ich heute habe, ich habe dem Ganzen den Titel Good Riddance gegeben. Das ist ein englischer Begriff und das heißt so viel wie Gutes loswerden. Also gut, dass wir den los sind. Das heißt übersetzt Good Riddance. Und das ist eine Aussage, die wir auf Jesus beziehen können. Es ist gut, dass wir Jesus los sind. Das klingt erstmal überraschend, aber es ist eine Aussage, die Jesus selbst getroffen hat und über die ich vor ein paar Wochen gestolpert bin, als ich mir so überlegte, was könnte denn heute dran sein? Es ist eine Aussage, die Jesus trifft in Johannes 16, Vers 7. Good riddance, er sagt, es ist gut für euch, sagt er zu seinen Jüngern, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Jetzt habt ihr wahrscheinlich ein paar Leute im Kopf, wo ihr sagt, ja, die loszuwerden wäre schon mal ganz cool. Ne? Vielleicht ist euer Chef dabei oder jemand von euren Mitarbeitern. Ich hoffe, niemand aus eurem engeren Bekanntenkreis. Also es gibt immer mal so ein paar Leute, wo ihr sagt, ja, die loszuwerden, das wäre schon cool, aber bitteschön doch nicht Jesus. Also wenn irgendjemand dazu gehört, nicht zu den Leuten gehört, die wir loswerden wollen, dann doch ganz sicher Jesus. Wäre das nicht großartig, wenn Jesus heute noch in Israel wäre, wenn wir alles das, was wir in der Bibel lesen, an Wundern und sowas live erleben könnten, wenn alles das live zu erleben, eine Flugreise nach Israel entfernt wäre, wäre doch genial. Jesus, wie kannst du auf die Idee kommen zu sagen, es ist gut, dass ich weg bin? Weil Jesus sagt, ihr braucht jetzt jemand anderen. Ihr braucht einen Ratgeber. Und darüber möchte ich mit euch in den kommenden 37 Minuten reden. Wir leben ja in einer verrückten Zeit, ne? Also heute ist ja alles ganz modern geworden. Und ich habe gelernt, dass ich ja ein digitaler Immigrant bin. Ja? Also ich habe gelernt, es gibt Digital Natives und es gibt Digital Immigrants. Ich gehöre zu denen, die digitale Immigranten sind. Meine Kinder sind digitale Gebürtige. Das heißt, sie lagen mit dem iPhone in der Futterkrippe, in der Wiege, also ihr wisst, was ich meine. Sie sind quasi mit dem Ding in der Hand groß geworden und es ist für sie völlig normal, mit diesen Dingen umzugehen. Ich gehöre zu den digitalen Immigranten. Ich staune täglich neu über die Dinge, die möglich sind. Ja, ich habe jetzt letztens mich angemeldet für Streaming-Musik. Wir sind früher ins Geschäft gegangen, haben uns eine CD gekauft, eine ganze CD, weil wir ein Lied haben wollten. Ja, genau. Und manche von euch vielleicht sogar Schallplatten. Da komme ich her. Und jetzt ist es so, also ich habe mich angemeldet bei dem Streamingdienst. Meine Frau hat mir so eine JBL große fette Box gekauft. Ich sitze im Wohnzimmer, greife zum ersten Mal drauf zu, stell fest, ich kann die Musik der gesamten Welt auf meinem Handy mir aussuchen, kann die per Bluetooth auf so eine kleine Box schicken, die lauter ist als jede Stereoanlage, die du jemals früher gehabt hast. Und das Ganze völlig kostenfrei. Du musst nichts für jedes einzelne Lied bezahlen. Ich saß da wie so, habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Und meine Jungs gucken mich an, als wollten sie sagen, Papa, wie bist denn du drauf? Ist doch völlig normal. Ein Highlight war für mich letzte Woche. Ich bekam einen Brief von meinem BMW-Händler. In diesem Brief stand drin, sehr geehrter Herr Hille, Ihr Fahrzeug hat uns vor kurzem mitgeteilt, dass Sie Ihr Serviceintervall für den Ölwechsel überzogen haben. Ich lese diesen Brief und denke, also wenn da jetzt drin gestanden hätte, sehr geehrter Herr Hille, Ihre Frau hat uns vor kurzem mitgeteilt, hätte ich gesagt, Schatz, das war zwar nicht nett von dir, mich zu verpfeifen, aber ich hätte das irgendwie logisch einsortieren können. Aber dass mein Auto hinter meinem Rücken mit meiner Werkstatt telefoniert, um mich zu verpfeifen, das ist neu. Ich bin dann raus, auf unsere Auffahrt. Ich habe unserem Auto sehr ernsthaft in die Augen geguckt. Und ich habe gesagt, Freundchen, das passiert nie wieder. Ich habe zwei Kinder großgezogen, dich werde ich auch erziehen. Ja? Und das Coole ist, soweit ich es beurteilen kann, mein Auto hat sich bisher dran gehalten. Es gab keinen Brief mehr, aber ich habe es überlegt, ja, wie krass, ich meine, wer weiß, was das noch alles in die Welt rausschickt. Ne? Man unterhält sich ja im Auto. Vielleicht kommt irgendwann, sehr geehrter Herr Hille, wir sind die Bild-Zeitung. Unser Auto hat uns über ein Gespräch informiert, das Sie vor einiger Zeit mit Ihrer Frau im Auto gehalten haben. Also ich bin jetzt sehr vorsichtig geworden. Die digitalen Möglichkeiten sind cool, ja. Es ist auch erstaunlich, wer alles unsere Predigten hier zum Beispiel online hören kann. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß hinaus in die Welt für alle die das jetzt gerade vielleicht im Auto hören oder im Wohnzimmer oder wo auch immer. Ja. Ich finde es großartig, dass wir diese Möglichkeiten haben. Ich habe 5 Podcasts. Ich habe 5 Podcasts abonniert und in wechselnder Reihenfolge höre ich also morgens auf dem Weg zur Arbeit. Am Montag höre ich Phil Pringle von C3, am Dienstag Bill Johnson von Bethel, am Mittwoch Stephen Furtick von Elevation, am Donnerstag höre ich Andy Stanley von North Point Ministry, freitags höre ich Jürgen Mathesius von C3 San Diego und sonntags höre ich Manfred Schwarzkopf, C3 Hanau, live hier im Gottesdienst. Ohne eine einzige Sekunde mehr Zeit zu investieren, weil ich es während der Fahrt im Auto höre. Und wenn ich wollte, könnte ich auch die Rückfahrt hinzunehmen. Dann könnte ich ohne eine einzige Sekunde mehr Zeit zu investieren 11 Predigten pro Woche hören von den besten Predigern, die diese Welt zu bieten hat. Vor 10 Jahren, undenkbar. Vor 10 Jahren war dein Input die eine Predigt am Sonntag. Das heißt, unser Wissen, das wir heutzutage haben, unsere Erkenntnis, die wir heutzutage haben können, hat sich vervielfacht, verelffacht, verunendlichfacht. Nach oben sind ja kaum Limits, was du dir alles an Wissen besorgen kannst. Und die Erkenntnis, die ich über mein eigenes Leben habe, auch einfach so, wenn ich drüber nachdenke, ist, dass der Level unseres Wissens, der Level unserer Erkenntnis, weit oberhalb unseres Levels an Gehorsam liegt. Der Level von den Dingen, die wir wissen können, die wir erkennen können, ist weit oberhalb unseres Levels an Gehorsam. Und das nicht erst seitdem es Podcasts gibt. Das galt schon zur Zeit der Jünger. 3 Jahre hat Jesus den Jüngern jeden Input gegeben, den er ihnen geben konnte. Er hat sie mit reingenommen in alles, sie haben alles gesehen. Und dann kommt diese Stelle, wo Jesus sagt, und jetzt ist es eigentlich ganz gut, dass ich mal gehe. Good riddance. Weil sonst kann der nicht kommen, den ihr braucht. Denn jetzt ist es an euch, rauszugehen. Und es ist an euch, das umzusetzen. Und was ihr braucht, ist ein Ratgeber. Und jetzt heißt es in Johannes 14, Vers 26, der euch alles lehren wird und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist sehr interessant, dass Jesus sagt, ihr braucht jemanden, der euch lehren wird, aber der euch vor allem an das erinnern wird, was ihr alles schon wisst. Der euch immer wieder an das erinnert, damit ihr das umsetzen könnt, was ihr alles schon an Wissen habt. Damit ihr diese ganze Erkenntnis, die ihr habt, umsetzen könnt, braucht ihr jemanden, der euch erinnert. Diejenigen von euch, die schon mal ein Rhetorikseminar gemacht haben oder mal eins machen werden, ihr werdet wahrscheinlich über einen Punkt dann stolpern, der nennt sich, wie werde ich rhetorische Rülpser los? Ja? Also ein rhetorischer Rülpser, das sind Füllworte, die da nicht hingehören, zum Beispiel und all solche Sachen. Ja? Das nennt sich also rhetorische Rülpser. Und im Rhetorikseminar lernst du, dass diese Dinge nicht dahin gehören. Ich glaube, das ist ein Wissen und eine Erkenntnis, die jedem Redner durchaus klar ist. Dennoch scheitert man meistens bei dem Versuch dabei, unbewusst diese rhetorischen Rülpser zu verwenden, das loszuwerden und hinzukommen zu einem unbewussten Weglassen dieser rhetorischen Rülpser. Also wer möchte von diesem jetzigen Punkt, dass ich diese Füllwörter gebrauche, dahin zu kommen, dass ich sie loswerde, und zwar unbewusst, der scheitert in den meisten Fällen. Warum? Weil es mehrere Schritte braucht, um das zu erreichen. Der erste Schritt ist, lernst du im Rhetorikseminar, der erste Schritt ist, dass du den gleichen Fehler, den du unbewusst machst, dir bewusst machst. Also das heißt, du verwendest ein und sagst, ah, da war es wieder. Du hast nichts geändert. Das Einzige ist, du machst dir bewusst, da ist er wieder gewesen. Der zweite Schritt ist, bewusst diese Dinge zu vermeiden. Also wenn du merkst, so jetzt kommt gleich wieder dieses es zu unterdrücken. Bewusst wegzulassen, bewusst richtig zu machen. Und der dritte Schritt ist dann, dass das Ganze in dein Unbewusstes übergeht und du es unbewusst richtig machst. Der erste Schritt ist, dass du jemanden hast, der dich daran erinnert, was du eigentlich machen willst und der dich überführt. Das ist genau das, was der Heilige Geist machen will. Er will uns an das erinnern, was Jesus gesagt hat, und er will uns der Dinge überführen, wo Jesus sagt, da könntest du noch was drauflegen, da könntest du noch was verändern in deinem Leben. Da passt das noch nicht so ganz. Das lesen wir in Johannes 14, 16, Vers 8. Und wenn der Heilige Geist gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, uns zu erinnern an das, was Jesus gesagt hat, und uns zu überführen. Und ich weiß noch lebhaft, als ich das erste Mal erlebt habe, als ich mich, mein Sohn Niklas war noch klein, ja, und ich hatte mich über irgendwas so richtig geärgert. Und ihr kennt das bestimmt. Du hast so einen Ärger in dir, der hat nichts mit der Person zu tun, aber die arme Person kriegt ihn dann voll ab. Kennt ihr? Kennt ihr nicht? Nur ich? Okay. Ich sitze also mit meinem Sohn im Auto, habe mich über irgendwas schrecklich geärgert und mein kleiner Sohn, der war ein paar Jahre alt, hat irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas falsch gemacht, irgendwas falsch gesagt, keine Ahnung. Und mein gesamter Ärger, den ich hatte, entlud sich an meinem armen Sohn, der hinten im Auto saß. Und dann hörte ich die Stimme des Heiligen Geistes. Der sagte, da wäre jetzt eine Entschuldigung fällig. Und ich denke auch, ja, der soll sich jetzt mal entschuldigen bei mir. Und der Heilige Geist sagt, nee. Da wäre bei dir mal eine Entschuldigung bei deinem Sohn fällig. Und ich sage, was? Also bitte, ja? Ich bin der Erwachsene. Ich bin der Mann. Das ist ein kleiner Pöks, ein kleiner Hosenscheißer. Ich soll mich jetzt bei meinem kleinen Sohn entschuldigen, oder was? Die Autofahrt ging ein bisschen länger und genauso die Konversation, bis ich am Ende verstand, dass der Heilige Geist mich hier gerade überführte und sagte, ja, das war nicht richtig. Es war nicht richtig, deinen Sohn für irgendetwas anzumotzen, anzuschreien, was nichts mit ihm zu tun hatte. Und als wir angekommen waren, weiß ich, stieg ich aus und dann bin ich hin und habe gesagt, Niklas, das war nicht richtig, wie ich dich da gerade behandelt habe. Es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen. Ich weiß gar nicht mehr, ob Niklas das noch weiß, aber für mich war das eine Riesenveränderung, zu lernen, dass ich auch über meinen Stolz hinweg kann und mich bei meinen Kindern mal entschuldigen kann. Das war ein Riesenschritt. Ich kann mich gut daran erinnern, vor einigen Jahren, es war ein warmer Sommertag, und ich habe mich gerade mit den Früchten des Heiligen Geistes beschäftigt. Galater 5. Die Früchte des Heiligen Geistes aber sind Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. 9 Früchte des Heiligen Geistes. Und ich dachte einige Tage darüber nach, wie großartig das ist, was der Heilige Geist alles in mir bewirkt. Ist das nicht toll, dass er mir alle diese Dinge geben will? Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wie wunderbar der Heilige Geist in mir wirkt. Und dann ging ich joggen und habe darüber nachgedacht, die ganze Stunde, wo ich joggen war, was der Heilige Geist doch alles Tolles macht. Und dann saß ich vor unserem Haus, als ich fertig war mit Joggen, setze mich so hin, wir haben so eine Tempo-30-Zone, sitz vor meinem Haus, habe mich gerade so ein bisschen abgekühlt vom Joggen. Es war ein heißer Sommertag, mir lief der Schweiß noch runter. Da rast vor meinen Augen ein Auto mit 70 km/h durch unsere Straße durch, wo meine Kinder bestimmt irgendwo spielen. Und ich sehe noch, wie es um die Ecke rum abbiegt. Ich weiß, ich hatte gar keine Chance mehr, drüber nachzudenken. Im nächsten Moment weiß ich nur noch, dass ich im Vollsprint hinter diesem Auto her bin. Ich hatte ja gerade Joggingklamotten an, hat gepasst. Und ich komme um diese Ecke rum und sehe, dass das Auto weiter hinten angehalten hat und ein junger Mann ausgestiegen war und mir entgegenkam. Ich gehe also auf diesen jungen Mann zu. Wirklich, ich war stocksauer. Ich gehe auf ihn zu und bin so richtig bereit, ihm endlich mal jetzt klarzumachen, was für eine Unverschämtheit das ist, durch meine Straße, durch meine Tempo-30-Zone mit 70 durchzurasen. Ich musste so an, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Otto, ne? Dieses Großhirn, Kleinhirn, Kleinhirn an Großhirn, fertig machen zum Ärgern. So kam ich mir im Nachhinein vor. Und ich will ihm gerade so richtig klar machen, was für eine Frechheit das ist, als er mich unterbricht und sagt, also ich muss mich wirklich bei Ihnen für das Verhalten meines Freundes entschuldigen. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Ich habe ihm auch direkt gesagt, pass mal auf, du kannst hier nicht so durchrasen. Und ich stehe vor ihm und denke so, okay. Und ich lasse ihn gehen. Da sehe ich im Augenwinkel, dass das Auto umgedreht hat. und mir entgegenkommt. Also stelle ich mich mitten auf die Straße vor das Auto und mach so. Und wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, mir lief der Schweiß, es war ja heiß, ja? Ich war ja joggen, mir lief der Schweiß in Strömen runter und da steht also so ein Typ vor dir und ich halte so das Auto an, kommt vor mir zum Stehen und ich gehe zum Beifahrerfenster. Fenster geht runter, alle Vorurteile bestätigt. Auf dem Beifahrer sitzt ein junges, blondes Mädel mit Piercings am Steuer, ein junger Kerl, Tattoos überall. Alle Vorurteile bestätigt. Kleinhirn an Großhirn, fertig machen zum Abreibung verpassen. Ich will gerade so richtig losfeuern. Da beugt sich dieser junge Mann rüber und sagt, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Es tut mir wirklich leid. Ich hätte ja hier Kinder gefährden können. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich verspreche Ihnen, das wird mir nicht mehr passieren. Ich stehe da, gucke in die Scheibe rein und denke so. Und er fährt. Wenn ein Nachbar das Ganze beobachtet hätte, und du würdest ihm sagen, in dieser Szene, die sich vor deinen Augen gerade abgespielt hat, einer von denen war Christ. Was denkst du, wer? Dieser Nachbar hätte gesagt, der junge Mann am Steuer, der sich für seinen Fehler freundlich und aufrichtig entschuldigt hat, aber der Typ in den Joggingklamotten, der braucht ganz dringend Jesus in seinem Leben. Und dann höre ich die Stimme des Heiligen Geistes, die plötzlich anfängt zu mir zu sprechen und der sagt, Christian, das war ganz großes Kino. Da war so viel Liebe drin. Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Aber vor allem, Chris, so viel Sanftmut und so viel Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist will uns überführen. Der Heilige Geist will uns überführen und an das erinnern, was Jesus gesagt hat. Und er will es tun, um uns in das Bild hinein zu verändern, das Gott bereits von uns hat. Er nimmt die Tatsachen unseres Lebens, er nimmt die Realität unseres Lebens und macht es zu einer Wahrheit. Wir lesen das auch im Johannes 16, Vers 13. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Siehst du, wenn der Heilige Geist dich überführt, dann tut er das nicht, um dich bloßzustellen. Er tut es nicht, um dir klarzumachen, dass du mal wieder einen Fehler gemacht hast. Er tut es, weil er ein Bild von dir hat, in das hinein er dich bringen will. Er möchte dir die Wahrheit über dein Leben sagen. Wenn dir der Heilige Geist klar macht, dass du mal wieder lieblos deinen Partner behandelt hast, dann tut er es, weil er sagt, ich sehe dich als einen guten Ehemann. Ich sehe dich als eine gute Ehefrau. Und damit du das wirst, was ich bereits für dich sehe, mache ich dich auf etwas aufmerksam. Wenn er dich darauf aufmerksam macht, dass du als Chef mal wieder deine Mitarbeiter herablassend behandelt hast, dann tut er es nicht, um dich damit fertig zu machen. Er tut es, um dich in die Wahrheit hineinzuführen, dass er sagt, ich sehe dich als einen guten Chef. Ich sehe dich als einen gütigen Chef. Aber damit du in das hineinkommst, was ich bereits für dich sehe, damit du in diese Wahrheit, die ich über deinem Leben sehe, hineinkommst, ist es notwendig, dass ich dich von gewissen Dingen überführe. Damit du die Möglichkeit hast, in das hineinzukommen, was ich bereits für dich sehe. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns an das erinnert, was Jesus uns gesagt hat. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns überführt von den Dingen, die verändert werden sollen, damit wir der werden können, wer Gott sagt, dass wir sind. Damit wir in das hineinkommen, was Gott bereits in uns sieht. Und ich frage mich, warum tun wir uns mit Überführen eigentlich so schwer? Eckhard sagte mir gestern im Gespräch, wir hatten uns kurz darüber unterhalten, ja, überführen, das fühlt sich so an, wenn du von der Polizei angehalten wirst, weil du wieder 30 km/h zu schnell warst. Wer will schon überführt werden? Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass wir natürlich in gewisser Weise unseren Stolz aufgeben müssen. Dass wir uns in gewisser Weise eingestehen müssen, dass wir überraschenderweise doch nicht perfekt sind. Was wir eigentlich sowieso wissen. Aber das zuzugeben ist manchmal im konkreten Fall dann eben doch etwas schwieriger, als es nur einfach zu wissen. Ich glaube aber, dass es noch einen zweiten Grund gibt. Und der zweite Grund ist, dass der Heilige Geist nicht der Einzige ist, der über diese Dinge redet. Der Heilige Geist ist nicht der Einzige, der über diese Dinge redet. Denn es gibt noch jemand anderen, der über diese Realitäten, über diese Tatsachen in unserem Leben spricht. Die Offenbarung nennt ihn den Verkläger der Brüder, Klammer auf, und Schwestern. Nicht, dass ihr Frauen denkt, ihr seid hier raus jetzt an der Stelle aus der Predigt. Den Verkläger der Brüder und Schwestern. Der also die Tatsachen unseres Lebens nimmt und statt daraus eine Wahrheit zu machen, wie der Heilige Geist, diese Tatsachen unseres Lebens nimmt, um daraus eine Lüge zu machen, um uns zu verklagen. Wir lesen eine Prophetie im Buch Sacharja, Sacharja 3, Vers 1. Da hat Sacharja eine Vision. Und er schreibt, dann zeigte der Herr mir Josua, den hohen Priester, der bei dem Engel des Herrn stand. Und zu Rechten des Engels stand der Satan und verklagte Josua. In dieser Vision sieht er also den Teufel, der hinter dem Rücken diesen Mann verklagt. Erinnert mich an mein Auto. Der verklagt Josua und ich denke mir, wenn der Teufel in der Lage ist, im heiligsten Land Gottes, in Israel, in der heiligsten Gruppe dieses Landes, bei den Priestern, den heiligsten Mann dieser Gruppe, den Hohepriester Josua, zu verklagen, dann kann das auch bei mir. Dann kann er es auch bei mir. Und das Erschreckende ist, der Teufel muss sich da nichts ausdenken. Er muss sich keine Sachen überlegen und Dinge überlegen, wo Gott sagt, das stimmt doch nicht, was du erzählst. Der Teufel kann die gleichen Tatsachen nehmen, die in meinem Leben vorhanden sind und kann daraus eine Lüge machen und mich verklagen. Und wir können aus unserer Kraft heraus gar nichts tun, um diese Klage zu vermeiden. Egal wie du dich anstrengst, egal wie viel Mühe du dir gibst, du wirst es nicht schaffen, so zu leben, dass der Teufel sagt, ich finde gar nichts. Ich würde ja gern, aber ich finde nichts. Selbst an deinem besten Tag, du stehst morgens auf, du kommst in die Küche runter, es ist ein totales Chaos. Du sagst, Herr, ich danke dir für diese Gelegenheit, meiner Familie zu dienen. Mit einem christlichen Lied auf den Lippen räumst du die Küche auf. Dann machst du dich auf den Weg zur Arbeit, du steigst ins Auto und du merkst, der Tank ist leer. Du sagst, Gott, ich danke dir für diese Gelegenheit, an der Tankstelle dein Wort weiterzugeben. Als du fertig bist mit Tanken, verlässt du die Tankstelle, als jemand dir scharf die Vorfahrt nimmt und zu allem Überfluss völlig verärgert dir das internationale Zeichen dafür zeigt, dass du seine Nummer eins bist. Du sagst, Herr, ich segne die mich fluchen. An der Stelle wäre ich raus gewesen, by the way. Du sagst, Herr, ich segne die mich fluchen. Du machst dich auf dem Weg in die Arbeit. Im ersten Meeting schon lenkst du das Gespräch sofort auf das Evangelium. Am Ende des Meetings haben alle in deiner Abteilung ihr Leben Jesus gegeben. Bis zur Mittagspause sind sie alle getauft im Geist. Du machst dich auf dem Weg zum Mittagessen, bist in Gedanken verloren und plötzlich merkst du, du läufst mitten auf dem See deiner Stadt, du gehst auf dem Wasser. Selbst an diesem besten deiner Tage bist du meilenweit davon entfernt, aus eigener Kraft gerecht zu sein vor Gott. Und deswegen sagt der Psalmist in Psalm 103, Vers 11, so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und das ist dringend nötig, dass seine Gnade so weit hoch ist, weil wir selbst an einem solchen Tag meilenweit davon entfernt wären, gerecht zu sein. Wie kämen wir also da raus? Und wir lesen einfach weiter, was in Sacharja passiert. Und ich finde, diese Aussage, die Gott jetzt hier trifft, ist so genial. Der Teufel verklagt Josua, den Hohepriester. Und dann heißt es in Sacharja 3, Vers 2, und der Herr sprach zu Satan, ich, der Herr, weise deine Klage zurück. Wow, was für eine Aussage Gottes. Gott stellt sich hin und statt sich anzuhören, was der Teufel da alles an Lügen aus meinen Tatsachen macht, sagt er, ich, der Herr, ich weise deine Klage zurück, Teufel. Und er fährt fort zu Josua, sagte er, hiermit habe ich deine Sünde von dir genommen. Und wenn der Teufel kommt und dich verklagen will aufgrund der Dinge, die er in deinem Leben findet, weißt du, was Gott zu ihm sagt? Ich, der Herr, weise diese Klage zurück. Hiermit, und dann zeigt er auf das Kreuz, an dem Jesus für deine Schuld gestorben ist, hiermit ist deine Schuld von dir genommen. Und warum sollte ich der Anklage des Teufels zuhören, wenn Gott sie bereits abgewiesen hat? Warum solltest du auch nur eine Sekunde den Anklagen des Teufels zuhören, wenn Gott sie bereits abgewiesen hat? Wenn der Teufel kommt und aus den Tatsachen deines Lebens wieder eine Lüge macht. Wenn er sagt, war doch klar, dass du deine Frau wieder lieblos behandeln wirst. Du bist halt ein schlechter Mann. War doch klar, dass du deinen Chef enttäuschen wirst. Du bist halt kein guter Mitarbeiter. War doch klar, dass du deine Kinder wieder anschreist und die Geduld verlierst. Du bist halt keine gute Mutter. Wenn der Teufel mit diesen Lügen kommt, die sich auf die Tatsachen in deinem Leben beziehen, dann hast du das Recht zu sagen, Teufel, ich weise diese Klage ab. Denn Gott hat sie bereits abgewiesen. Und Gott hat eine andere Aussage über mir. Gott hat gesagt, dass er aus den Tatsachen meines Lebens eine Wahrheit macht. Wer ich in seinen Augen bin. Und es ist an uns zu unterscheiden zwischen der Stimme, die uns verklagen will, und der Stimme, die uns überführen will. Und es ist wichtig, dass wir den, der uns verklagen will, ablehnen, aber gleichzeitig dem Raum geben, der uns überführen will. Und dass wir das hinkriegen, das zu unterscheiden. Zu sagen, da wo jemand aus diesen Dingen in meinem Leben eine Lüge darüber machen will, wer ich bin, ich werde dem keinen Raum geben, weil Gott es bereits abgelehnt hat. Aber da, wo der Heilige Geist kommt und mich auf Dinge hinweist, um mich in die Wahrheit zu führen, wer ich in seinen Augen bin, um Veränderungen in meinem Leben zu bewirken, da bin ich offen und höre hin. Da habe ich ein offenes Herz. Und manchmal ist das so schwer. Dabei will der Heilige Geist dauernd zu uns reden. Ich denke immer, eigentlich ist der Heilige Geist ja eine Quasselstrippe. Ja? Er hat dauernd etwas zu uns zu sagen. Er hat dauernd Dinge, wo er uns sagen will, pass mal auf, ich will dich doch leiten. Ich will dich doch leiten in die Wahrheit. Ich will dir doch helfen. Ich möchte doch, dass deine Beziehung gelingt. Ich möchte doch, dass dein Job gelingt. Ich möchte doch, dass du der beste Chef bist, von dem alle nur schwärmen. Ich möchte doch, dass deine Kinder sagen, meine Eltern sind die besten Eltern. Hör mir doch einfach zu. Lass dich doch einfach von mir, vom Heiligen Geist, überführen. Und manchmal liegt eben diese Stimme, die uns verklagt und die Stimme, die uns überführen will, ganz eng zusammen. Das Worship-Team kann schon mal vorkommen. Ich möchte euch zum Schluss eine Begebenheit aus der Bibel erzählen, wo diese beiden Dinge ganz eng zusammenliegen. Jesus war ja unterwegs mit seinen 12 Jüngern, ja, und Petrus war the special one, derjenige, von dem Jesus gesagt hat, pass mal auf, Petrus, du bist mein Fels. Du bist derjenige, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Das ist Petrus gewesen, im Team von Jesus. Und dann kommt also die Zeit näher, wo klar ist, dass Jesus verhaftet wird und dass man Jesus verurteilen wird und dass er getötet wird. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, ihr werdet mich alle verraten. Und dann springt Petrus auf und sagt, ich nicht, Herr. Ich bin Petrus, ich bin der Fels, ich bin T-Rock. Ich werde dich niemals, niemals verraten. Und Jesus sagt, ja, komm, lass mal gut sein, T-Rock. Ich sag dir was, bevor es morgen ist und der Hahn da zum zweiten Mal gekräht hat, wirst du mich dreimal aus Angst verleugnet haben zu kennen. Und, by the way, T-Rock, einmal vor einem jungen Mädchen. Und dann passiert das, was Jesus vorhergesagt hat. In dieser Nacht, wo er dann verhaftet wird, verleugnet Petrus ihn zweimal. Zweimal sagt er, den kenne ich nicht. Von dem habe ich nie gehört. Jesus, keine Ahnung, von wem du sprichst. Und dann heißt es hier in Lukas 22, Vers 59, etwa eine Stunde später bekräftigte ein anderer, du musst ein Jünger von Jesus sein, er ist auch Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. Da drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich dieser an die Worte des Herrn, bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Der Schrei des Hahns verklagt Petrus in dieser Situation. Er führt ihm vor Augen, dass er seinen Herrn verleugnet hat. Er führt ihm vor Augen, welchen Fehler er gemacht hat. Und es heißt hier, er weinte bitterlich. Und ich kann mir nur so vorstellen, wie Petrus wie vor Petrus Augen so diese Situationen vorbeiziehen, wo Jesus ihm vertraut hat, wo Jesus gesagt hat, hey Petrus, komm raus aufs Wasser. Ich vertraue dir. Du hast den Glauben. Komm aufs Wasser raus. Oder wo Jesus zu Petrus gesagt hat, auf dich baue ich meine Gemeinde. Du bist mein Fels. Du wirst meine weltweite Gemeinde bauen und die Hölle wird sie nicht überwinden können. Aber jetzt sieht es so aus, als hätte die Hölle Petrus überwunden. Als hätte Petrus versagt. Und der Schrei des Hahnes ist die Anklage des Teufels, die ihn dahin bringt, dass er zusammenbricht und weint. Oder? Wir gucken nochmal in den Text. Es heißt hier, und sobald Petrus das gesagt hatte, krähte der Hahn. Da drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Und das könnt ihr in euren Bibeln unterstreichen. Da erinnerte dieser sich an die Worte des Herrn. Es war nicht der anklagende Schrei des Hahns, der Petrus hier in die Verzweiflung getrieben hat. Es war der Blick von Jesus. Der Blick von Jesus, der Petrus überführt hat. Und hier steht es im Text, ich hoffe, ihr kriegt jetzt die Verbindung zu Johannes auch hin, der ihn daran erinnert hat, was Jesus ihm zuvor gesagt hatte. Wie wird Jesus Petrus in der Situation angesehen haben? Nun, man soll als Prediger nicht über die Dinge predigen, die nicht in der Bibel stehen. Aber ich glaube, wenn du in der Bibel liest, kennst du Jesus gut genug, um zu wissen, wie er ihn angesehen hat. Wird es ein enttäuschter Blick gewesen sein? Wie kann das sein? Wo Jesus doch vorher wusste, was Petrus macht, wo er es ihm sogar gesagt hat, wo er gesagt hat, ich weiß, was du tun wirst. Ich weiß, dass du mich 3-mal verleugnen wirst. Wie könnte Jesus ihn da enttäuscht ansehen und sagen, wie konntest du nur, Petrus, wenn er es ihm doch vorher zugesagt hat? Oder war es vielleicht ein verärgerter Blick, dass Jesus sagt, und auf dich wollte ich meine Gemeinde bauen? Und bei erster Gelegenheit verrätst du mich? Wie kann das sein, da Jesus in dem Wissen, was passiert, ihm schon zugesagt hat, du bist Petrus und du bist mein Fels? Ich glaube, es war vielleicht ein trauriger, aber auf jeden Fall ein liebevoller Blick. Ein Blick, der Petrus erinnert und überführt hat, um ihn hineinzuleiten in die Wahrheit. Um ihn hineinzuleiten darin, was Jesus bereits über ihm ausgesprochen hat. Du bist mein Fels. Du bist das Fundament meiner Gemeinde. Du bist der Leiter, mit dem ich meine weltweite Gemeinde bauen will. Und was wir sehen, ist, dass genau das passiert, dass Petrus in diese Bestimmung hineinkommt. An Pfingsten steht er vor Tausenden von Menschen und bekennt seinen Herrn Jesus Christus. Und dann steht er vom Hohen Rat unter Todesanklage und er bekennt Jesus Christus und steht zu ihm. Der Heilige Geist hat ihn überführt, nicht der Teufel hat ihn verklagt. Und ich möchte dir einfach Mut machen, dieser Stimme des Heiligen Geistes heute Raum zu geben. Und nicht nur heute. Der Heilige Geist möchte dir so viele Dinge sagen. Hat dir so vieles zu sagen. Er hat dir so viel Gutes zu erzählen darüber, wie du besser werden kannst in deiner Beziehung. Wie du besser werden kannst in deinem Job. Und manchmal sind es auch schmerzhafte Dinge. Ich weiß noch, als vor vielen Jahren mir der Heilige Geist ein paar Dinge gesagt hat, die ich in der Beziehung zwischen Silke und mir ansprechen muss. Und ich darf euch sagen, das war nicht so, ne, so, Schatz, der Herr hat mir gesagt, was du ändern musst. Es waren die Dinge, die der Heilige Geist mir sagte, die ich ändern muss, die ich klären muss. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, zu den Männern, die sagen, Schatz, lass uns doch bei einer Flasche Wein mal über unsere Beziehung reden. Ich tue mich unheimlich schwer, diese Dinge dann anzusprechen. Und ich weiß, wie schwer mir das gefallen ist. Aber ich weiß im Nachhinein, wie gut und richtig und wichtig es war, gehorsam zu sein und zu sagen, ich spreche diese Dinge an. Und wie viel Gutes daraus entstanden ist. Und wenn du spürst, dass der Heilige Geist dir Dinge zeigen will, dich überführen will von Dingen, dann gib ihm Raum. Hör hin, was er zu sagen hat. Blende das nicht aus falschem Stolz oder aus Angst, es könnte in die falsche Richtung gehen. Wenn der Heilige Geist dich überführt, der will dich in die Wahrheit leiten. Lass es zu, dass der Heilige Geist heute zu dir spricht. Lass es zu, dass er es morgen tut. Lass es zu, dass er es am Dienstag, am Mittwoch tut. Im Büro, zu Hause, egal wo du bist. Der Heilige Geist möchte dir so vieles sagen. Und es liegt an uns hinzuhören. Und ich möchte dir einfach den Mut machen, das zu tun. Und zu sagen, Heiliger Geist, wenn du das sagst, dann will ich das umsetzen. Ich möchte gerne mit euch beten, lasst uns doch zusammen aufstehen dazu. Jesus, ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir dafür, dass du gegangen bist. Dass du gegangen bist, um Platz zu machen für den Heiligen Geist. Ich danke dir dafür, dass du gesagt hast, es ist gut, dass ich gehe, damit einer kommt, der euch leiten kann, der euch hineinleiten kann in die Wahrheit. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass das für jeden einzelnen Menschen gilt, der dich, Jesus Christus, Herr nennt, dass wir den Heiligen Geist in uns tragen und dass wir wissen dürfen, Heiliger Geist, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns hineinführen willst in diese Wahrheit. Und es ist unser Gebet, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst, dass du uns Dinge zeigst in unserem Leben, wo du sagst, da kannst du ran, da solltest du rangehen, da musst du rangehen, Herr, und dass du uns diesen Mut schenkst, das auch zu tun. Heiliger Geist, öffne unsere Herzen für dein Reden. Öffne unsere Herzen für diese Veränderung, die du in unserem Leben bringen willst. Danke, dass du ein Gott bist, der Liebe, der es gut mit uns meint und der für uns ist. Amen.